Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
Die Ergebnisse der Zinswende, die sind noch nicht in den Bilanzen. Zinserträge, die aus den Krediten, die wir jetzt letztes Jahr vergeben haben, die werden ja erst in den nächsten Jahren reinkommen. Also die Zinserträge, die wir letztes Jahr hatten, die sind ja eigentlich von den Verträgen oder Kreditverträgen, die wir in den letzten Jahren zu niedrigen Zinsen abgeschlossen haben. Das sind ja die Zuflüsse. Also bis sich das in den Zinserträgen bemerkbar machen wird, wird das noch ein bisschen dauern. Und bis dahin, das ist eben bei allen Banken eben die Herausforderung, in diesen Zeiten, wie kann ich die Einlagenzinsen noch anpassen, weil die Erwartung von den Kunden und Kundinnen ist da und wo ich aber noch keine Zinserträge aus den höheren Zinsverträgen habe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Aysel Osmanoğlu. Sie ist seit 1. Januar Vorstandssprecherin der GLS Bank und hat dort die Nachfolge des, ja, muss man schon sagen, GLS-Urgesteins Thomas Jorberg angetreten. Ja, es gibt eine interessante Parallele in den Berufsbiografien von Jorberg und Osmanoğlu. Thomas Jorberg war einst der erste Lehrling in der GLS Bank und hat es dann bis zum Vorstandssprecher geschafft. Aysel Osmanoğlu ist ebenfalls als Werkstudentin eingestiegen in die Bank 2003. Bei der Ökobank war das, die dann anschließend in die GLS Bank fusioniert wurde. Und ja, ist 2017 zur Vorständin aufgestiegen und seit 1. Januar 2023 jetzt Vorstandssprecherin. Worüber sprechen wir? Natürlich Ihren Blick auf die aktuelle Bankenkrise und welche Implikationen das Ganze hat, wie man als GLS-Bank sich überhaupt noch am Markt unterscheiden kann, wo doch eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, ökologisch, soziales Banking von allen Banken und auch vielen Asset-Managern besetzt wird. Und wir sprechen auch darüber, dass der Titel des Vorstandssprechers oder der Vorstandssprecherin bei der GLS-Bank demnächst überflüssig werden soll, indem nämlich ein gleichberechtigtes Führungsteam in der Bank agieren soll. Ich freue mich sehr, dass wir Aysel Osmanoğlu gewinnen konnten für diesen Podcast, zumal sie auch eine etwas buntere Biografie hat als die typischen Gäste hier bei uns im Podcast. Sie ist nämlich erst mit 18 nach Deutschland gekommen, zuvor in Bulgarien und der Türkei gelebt und hat dann eine, ja muss man sagen, sehr, sehr steile Karriere hingelegt, über Werkstudentin bis hin zur Vorstandssprecherin. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Hallo Frau Osmanoğlu, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, guten Tag.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Und der Anlass, dass wir uns unterhalten, liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Die GLS Bank müsste im Lichte der Ereignisse eigentlich ziemlich Oberwasser haben. Wir haben natürlich wieder da draußen so etwas wie, ja, man kann es schon eine Bankenkrise nennen, eine Zwangsfusion in der Schweiz, in den USA sind Regionalbanken schon umgekippt. Ich frage Sie mal zu Beginn ganz offen, wie ist denn Ihr Blick auf die Lage im Bankenmarkt im Allgemeinen? Hat Sie das überrascht, dass es jetzt doch wieder so schnell geht mit den Problemen für einzelne Banken?
Überraschend ist es, glaube ich, nicht. Das ist ja systemimmanent an sich. Also alles das, was passiert, einerseits die kurzfristigen Einlagen, die wir in den Banken haben und gleichzeitig auch die langfristigen Kredite, die wir vergeben, dann die Zinssteigerung, dann aber auch so immer das Vertrauen, was in den Banken immer wieder so in Frage gestellt wird oder immer da latent mit dabei ist, das Misstrauen. Und das ist eigentlich immer so eine Frage der Zeit und die wird immer wieder aufploppen. Und wir müssen damit gut umgehen, was so in die Zukunft auch geschaut. Ich meine, es ist eine Aufgabe der Banken, die Risiken zu managen. Es kommen aber auch zusätzliche Risiken auf uns zu, die Nachhaltigkeitsrisiken, die wir aus der Vergangenheit gar nicht kennen. Die sind eher zukunftsorientiert und da sind wir noch nicht sehr geschickt darin, die auch zu managen. Das kommt auch nochmal auf uns zu.
Ja, Sie haben ja just heute Morgen vor unserer Aufnahme eine Pressemitteilung versandt auch und die Frage aufgeworfen, wem dienen Banken und ihre Finanzprodukte wirklich? Und erst wenn die Frage mit dienen Menschen und Natur beantwortet werden kann, haben Banken eine echte Daseinsberechtigung. Das heißt, die anderen Institute, die das nicht verankern in ihren Geschäftsprinzipien, die haben keine Daseinsberechtigung ihrer Meinung nach.
Angst entsteht ja immer dann mit dem Geld, wenn dem nichts entgegensteht. Also wenn ich das Geld nicht in die Realwirtschaft investiere, sondern nur damit irgendwelche spekulativen Geschäften nachgehe und das auch noch mein Eigenkapital dafür einsetze, dann entsteht Misstrauen. Dann gibt es auch kein Gegenstück dieser Finanzierung, sodass wir nicht sagen können, wofür ist die Bank eigentlich da? Und wir sind voller Überzeugung, wenn ich die Realwirtschaft finanziere, dann bin ich, da ist meine Daseinsberechtigung. Also Banken, also die Natur braucht uns nicht, also braucht keine Banken. Die Menschen brauchen Banken, um ihre Ideen und ihre Initiativen zu finanzieren. Und das im Sinne einer lebenswerten Zukunft, und zwar so, dass wir selber noch überleben können und auch unsere Nachkommen auch eine lebenswerte Welt haben. Also die Natur, wir sind Teil dieser Natur. Es kann nicht sein, dass wir immer uns getrennt dessen sehen. Also es ist kein Umwelt, es ist ein Imwelt. Wir sind mittendrin, das ist ein Teil von uns. Daher die Trennung ist es immer da, damit es deutlich wird eigentlich. Aber wenn wir Mensch meinen, dann meinen wir auch die Natur mit.
Haben Sie sich in der aktuellen Bankenkrise, wie man es so nennen kann, denn auch noch mal näher angeschaut, wie Ihre Bank so aufgestellt ist, gerade mit Blick auf das Thema Liquidität, Fristentransformation? Sie haben es angesprochen, sehr viele Banken hadern ja damit, kurzfristige Einlagen langfristig in Staatsanleihen gepumpt zu haben oder Hypothekenanleihen.
Selbstverständlich. Also wir haben ja, muss sich jede Bank auch angucken, spätestens monatlich, wenn es um die Liquidität, Eigenkapital, Zinsänderungsrisiken, das sind die Themen, die wir uns sowieso jeden Monat angucken. Aber vermehrt auch seit letztem Jahr mit der Zinswende oder mit der Zinssteigerung, das ist ja noch mehr präsent geworden. Also es gibt die Liquiditätskennziffer, muss jeder mal sich angucken. Das wird auch von der Regulatorik selbst angeschaut und wir müssen es auch melden und dann wird auch nochmal ins Gespräch gebeten, wenn das nicht stimmig ist. Natürlich die Eigenkapitalkennziffer, das ist in unserem wöchentlichen Bericht auch drin und die Zinsänderungsrisiken, das ist das A und O natürlich, wenn wir die Risiken managen, das gehört ja dazu. Und ganz wesentlich ist natürlich das Vertrauen und die Nähe zu den Kundinnen und Mitgliedern.
Wir müssen uns gleich noch ein wenig über Sie und natürlich auch die GLS-Bank unterhalten. Ich würde gerne thematisch doch nochmal in dem Thema der Probleme, die andere Häuser da draußen haben, bleiben. Glauben Sie, dass das, was wir jetzt sehen, insbesondere mit Blick auf Liquiditätsprobleme, in die einige Banken geschlittert sind, regulatorische Konsequenzen haben wird? Wird man vielleicht künftig das Thema Retail-Einlagen, Geschäftskundeneinlagen noch schärfer trennen und anders behandeln? Können Sie uns da unseren Hörerinnen und Hörern schon einen kleinen Einblick geben, was Sie glauben, was sich jetzt verändern wird durch das, was wir die letzten 2-3 Wochen gesehen haben?
Also es gibt ja immer die, auch nach der Finanzkrise 2008, 2009 kamen ja die Themen, dass man diese Bankentrennung macht, also was wird quasi im Kundengeschäft gemacht und was wird auch im Investmentgeschäft gemacht, dass man das trennt. Die Spekulationsthemen, dass man dadurch diese Risiken eben aus dem Kundengeschäft rausnehmen kann, das wird wahrscheinlich wieder ein Thema sein. Ein weiteres Thema war die Hochfrequenzhandel, dass man das auch reguliert. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder Thema sein und das sollte auch meiner Meinung nach auch geregelt werden, weil das ist eben das einer der Ursachen, warum das Geld nicht nachverfolgt werden kann, weil es nicht transparent sein kann. Ich glaube, es gab mal so eine Studie, die mal geschaut hat, während der Finanzkrise 2008, 2009 oder davor, wie hoch die Haltedauer von einem Wertpapier war. Und das waren 51 Sekunden.
Also ich erinnere mich, ja.
Ja, also das ist keine langfristige Investition im Sinne, das soll der Wirtschaft dienen oder der Menschen und Natur dienen, sondern das ist eine Spekulation, das sollte unbedingt geregelt werden, finde ich. Das andere Thema wird natürlich Liquidität sein oder die Eigenkapitalquote. Das finde ich auch, je mehr Risiken Unternehmen eingehen, umso höher sollte die Eigenkapitalquote auch sein. Das sollte auch geregelt werden. Also das wird jetzt wieder aufkommen und da wird es wahrscheinlich nachziehen. Wichtig fände ich aber in der Regulatorik, dass man tatsächlich nochmal diesen realwirtschaftlichen Blick nochmal da drauf bringt. Also dass wir nicht nur über bestimmte wirtschaftliche Kennzahlen Unternehmen regulieren oder beziehungsweise steuern, sondern dass wir auch über die Wirkung des Geldes die Unternehmen steuern. Also wie offen oder wie transparent ist, was mit dem Geld passiert. Was sind so Zukunftsbilder einer Bank zum Beispiel? Ne? Also wird erneuerbare Energien finanziert oder wird grundsätzlich Energie finanziert und da fossile Energien finanziert? Also wohin fließt das Geld? Was ist die Wirkung des Geldes? Und das muss reguliert werden.
Muss das denn reguliert werden? Ist das eine klare Forderung von Ihnen? Weil man kann ja auch argumentieren, dieser Finanzierungsbedarf, der ist ganz automatisch da in der Realwirtschaft, auch für energetische Sanierung, für Klimaprojekte, dem Ganzen drum und dran. Und das Geld wird dann automatisch fließen, weil es die Finanzwirtschaft zur Verfügung stellen kann. Da ist es da und dann könnte man ja argumentieren, ja, der Marktwirtschaft, der kann man da auch mal ihren Lauf lassen und dann wird das Geld in diese Projekte schon fließen, weil es sich lohnt.
Also ich finde, der freie Marktwirtschaft, der liegt mir auch am Herzen, dass wir tatsächlich schauen, was die Bedarfe sind und was wird auch finanziert. Ich finde aber, dazu gehört auch eine Rahmenbedingung durch den Staat. Also wenn wir zum Beispiel, wir haben einfach nicht mehr so viel Zeit, um die Risiken, die auf uns zukommen, die Klimarisiken, die auf uns zukommen, das noch zu regeln. Und wenn der Staat jetzt versäumt hat, die letzten Jahre das zu guten Rahmenbedingungen zu stellen, wie zum Beispiel den CO2-Preis zu regulieren und so weiter, dann ist es eben jetzt, muss noch ein weiterer Schritt gemacht werden. Also je dringlicher die Probleme werden, umso klarer müssen jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit wir überhaupt die Kurve jetzt hinkriegen.
Ja, ich würde gerne jetzt einen kleinen Bogen mal auch zu Ihnen als Gast in unserem Podcast machen, weg von den ganz großen Themen. Ich hatte mich ein wenig eingelesen mal in Ihre Biografie und finde es hochspannend, dass es noch diese Biografien gibt, die nicht an diese gestreamlinten Bankerinnen und Bankerbiografien erinnern von Menschen, die es ja in den Vorstand und dann ganz nach oben auch die Spitze einer Bank mit über 9 Milliarden Bilanzsumme schaffen. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal einen ganz kleinen Abriss geben, weil Sie sind ja doch erst, wenn ich es richtig gelesen habe, mit 12 nach Deutschland gekommen und haben dann als studentische Hilfskraft angefangen bei der GLS Bank später nach Ihrem Studium. Habe ich das richtig gelesen?
Also ich bin erst mit 18 nach Deutschland gekommen. Und
schlecht recherchiert, Entschuldigung.
mit 12 bin ich in die Türkei ausgewandert mit meiner Familie, also migriert. Und mit 18 bin ich dann nach Deutschland gekommen, habe in Freiburg erstmal Deutsch gelernt und mein Abitur nachgeholt, die 13-jährige Abitur in Deutschland. Und habe angefangen zu studieren in Heidelberg, Volkswirtschaftslehre, weiter dann in Frankfurt Betriebswirtschaftslehre. Und so habe ich auch, als ich in Frankfurt studiert habe, nebenbei gejobbt und das war bei der Ökobank.
Ah, und dann sind Sie über die Übernahme der Ökobank, die dann, glaube ich, genau, 2003 war, in die GLS-Familie gekommen.
Genau, und dann habe ich meine Trainee-Ausbildung bei der GLS-Bank gemacht und einige Führungsaufgaben übernommen. Und seit 2017 bin ich im Vorstand der GLS-Bank.
Man fragt sich ja fast, ob so ein Stallgeruch die Hauptbedingung ist, um bei der GLS an die Vorstandsspitze zu rücken. Ich erinnere mich, Ihr Vorgänger, der Herr Jorberg, der war ja, glaube ich, der erste Auszubildende der Bank in den 70er Jahren und hat es dann ganz nach oben geschafft. Und bei Ihnen ging es dann sozusagen auch von der Hilfskraft bei der Ökobank bis ganz nach oben in den Vorstandsvorsitzenden. Das ist ja auch außergewöhnlich, eine solche Treue an den Tag zu legen gegenüber einem Institut.
Würde man sogar heute langweilig sagen, ne?
Ja, die Frage ist, ist sowas langweilig, kann man sagen, aber offenbar ja erfolgreich, wie sowas eigentlich möglich ist, weil so der 0815 Karriereratgeber ist, dass man doch eigentlich das Unternehmen, in dem man groß wird, nach 2, 3, 4 Jahren mal verlassen muss, weil man nicht so richtig ernst genommen wird, wenn man mal als ganz kleine Hilfskraft angefangen hat und dann einfach immer intern immer weiter hochklettert. Bei der GLS Bank scheint das kein strukturelles Problem zu sein, es genau so zu machen.
Nein, ich glaube, das ist aber was auch wichtig ist, dass wir haben jetzt in der Geschäftsleitung auch eine Kollegin, Sonja Peter, ist dazu gekommen, seit Januar diesen Jahres. Die kommt von außen, wenn man so sagen würde, weil sie Stahlgeruch gesagt haben. Und ein Kollege, der Michael Ahlers, der hat seine Ausbildung auch hier in der GLS Bank gemacht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Diversität, diese Vielfältigkeit, das alles, was eigentlich heutzutage gebraucht wird, ein Unternehmen gut auch zu führen, dass wir das auch in der Geschäftsleitung oder beziehungsweise im Vorstand auch abbilden. Also je einseitiger es wird, umso mehr Monokultur gibt es. Also Monokultur ist ja nicht so gut. Also daher, je mehr Perspektiven wir in der Geschäftsleitung haben, umso schöner und so fruchtbarer wird eigentlich die Zusammenarbeit und auch der Erfolg des Unternehmens.
Wenn Sie sagen Studium, haben Sie sich der Bankenfinanzbranche eher aus Frankfurt genähert, wo ich ja auch hier sitze und das aufnehme mit Ihnen remote. Standort Bochum, ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil für eine Bank? Weil es geht ja auch darum, Talente zu binden, Leute zu rekrutieren, Leute zu binden. Da ist jetzt natürlich Bochum, kommt mir nicht als großer Bankenstandort vor. Sehen Sie das eher als Vorteil oder eher als Nachteil, ein bisschen weg von diesem Epizentrum Frankfurt zu sein?
Also ich weiß nicht, ob Frankfurt heutzutage noch so ein attraktiver Standort ist für BankerInnen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde eher sagen, das ist ein Bankwesen, was nicht so lebendig ist. Und ich glaube, dass man eher was anbietet, beziehungsweise was man bei uns vorfindet, ist etwas, was mit einer Sinnhaftigkeit auch im eigenen persönlichen Leben verankert ist vielleicht und deswegen eher so eine Anziehung hat. Und Standort würde ich sagen, ich glaube, heutzutage ist Standort kein weder Nachteil noch ein Vorteil, weil wir mit Remote zusammenarbeiten oder mit den digitalen Zusammenarbeitsmöglichkeiten von überall gemeinsam zusammenarbeiten können. Daher finde ich Standort an sich jetzt nicht ausschlaggebend.
Ja, kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Die machen wir gerne zur Halbzeit in unserem Podcast, um auch Sie ein klein wenig besser kennenzulernen. Sie haben Zeit und Lust, hoffe ich.
Mhm. Gerne.
Was steht denn gerade vor Ihnen? Kaffee oder Tee oder Wasser?
Kaffee und Wasser.
Im Zug oder im Flieger? Sitzen Sie da am Gang oder am Fenster?
Ich fliege seit 5 Jahren nicht mehr und im Zug sitze ich gerne am Fenster.
Ziehen Sie das ganz dogmatisch durch mit dem Flieger oder hat sich es einfach so ergeben?
Wenn ich nicht fliegen muss, was ziemlich, ja, also wenn Gott bewahre, meinen Eltern in der Türkei was passieren müsste, würde ich sofort in den Flieger steigen und sofort vor Ort sein und nicht 3 Tage unterwegs mit dem Zug sein. Aber wenn ich Urlaub mache oder meine Eltern so besuche, dann mit dem Zug, ja.
Sind Sie lieber morgens ganz früh im Büro oder bleiben Sie lieber abends ein bisschen länger?
Eher abends länger.
Buch oder Netflix?
Buch.
Was war denn das letzte Buch, was Sie gelesen haben, was Sie wirklich fasziniert hat, was Sie auch gerne unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen können?
Unlearn Patriarchy, also das Patriarchat quasi zu verlernen.
Nutzen Sie Apple oder Android?
Apple.
Ihr größter privater, ökologischer oder nachhaltiger Sündenfall ist was?
Das muss ich jetzt echt überlegen. Also ich glaube, das ist tatsächlich das Fliegen vor 5 Jahren gewesen.
Lieber viel Geld oder lieber viel Freizeit?
Freizeit. Freiheit.
Gibt es bei der GLS Bank Dienstwagen?
Nein.
Und die letzte Frage an der Kasse, Cash oder Karte?
Ich würde sagen 50-50. Und das liegt eher daran, dass ich gerne die Vielfalt sehr schätze. Also wenn wir bestimmte Zahlungsmöglichkeiten, nur eingegrenzt bestimmte Zahlungsmöglichkeiten haben, könnte natürlich eine Fehlentwicklung daraus entstehen. Und ich bin weder dogmatisch nur digital oder nur Bargeld. Ich finde, es hat beides Daseinsberechtigung und es sollte beides noch geben.
Schön, dass die Blitzrunde zu Ende ist. Da kann ich nämlich gleich eine Frage anschließen. Das finde ich eine hochspannende Haltung. Ich dachte eigentlich, dass Banken und natürlich entsprechend auch ihre Führungskräfte ganz große Fans von Kartenzahlungen sind, weil die Cash-Bereitstellung so wahnsinnig teuer ist, Infrastruktur erfordert und man ja mit dem massiven Karteneinsatz eigentlich nicht nur Geld spart, sondern auch noch ein kleines bisschen am Einsatz verdienen kann. Aber dass Sie jetzt sagen, Bargeld, Wahlmöglichkeiten sind wichtig, finde ich aus Banksicht eine interessante Perspektive. Habe ich so noch nie gehört. Haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal?
Ich würde eher aus dem Menschen rausgehend, also aus dem Kunden heraus denken und nicht jetzt unbedingt aus dem Bank heraus. Also es ist natürlich so, man sagt ja eigentlich, Bankgeschäft ist ein bargeldfremdes Geschäft, weil ganz viel digital läuft. Ja, und die Kosten sind auch enorm wahrscheinlich, wenn man sich das in einem bestimmten, in Vergleich zu Kartenzahlungen anschaut. Aber ich finde, es ist gut, wenn wir alleine als Bürgerin möchte ich unterschiedliche Möglichkeiten haben, unterschiedliche Zahlmöglichkeiten haben. Und abgesehen davon kann man auch sich überlegen, was mit unseren Daten dann auch passiert. Solange es bei den Banken bleibt, ist es wahrscheinlich ganz gut oder die sind gut da aufgehoben. Aber wenn es über andere digitale Zahlungsmöglichkeiten geht, muss man sich auch überlegen, wer dominiert den Markt. Also vor allem im Kreditkartenmarkt sind nur amerikanische Unternehmen auch in Europa unterwegs. Und was passiert mit unseren Daten? Das finde ich eigentlich ganz ein zusätzlicher Blick, was man da haben sollte.
Prima. Ja, dann würde ich gerne einen kleinen Schwenk in Richtung Ihrer Geschäftszahlen und der Strategie der GLS Bank auch machen. Dazu meine Frage, sind Sie auch einer der großen Profiteure der Zinswende? Ich habe mal in Ihre Zahlen geschaut. Bilanzgewinn ist 2022 bisschen nach oben gegangen. Zinsüberschuss plus 15% nach oben gegangen. Was hat sich durch die Zinswende in Ihrem Geschäft verändert? Vielleicht können Sie das kurz ausführen.
Also Zinswende ist ja letztes Jahr, so Anfang des Jahres, hat sich ja eingeläutet und ich glaube, die Ergebnisse der Zinswende, die sind noch nicht in den Bilanzen. Also das, was Sie jetzt angesprochen haben, das kommt daher, dass wir sowieso ganz gut auch wirtschaften und die Themen, die wir begleiten, haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, dass sowohl erneuerbare Energien als auch Wohnen, das sind ja die Themen, die wir letztes Jahr auch einen guten Zuwachs hatten, aber auch im Bereich Ernährung. Das sind die Themen, die in der Nachhaltigkeit jetzt ganz wichtig sind und viel auch investiert wurde. Die Zinserträge, die aus den Krediten, die wir jetzt letztes Jahr vergeben haben, die werden ja erst in den nächsten Jahren reinkommen. Also die Zinserträge, die wir letztes Jahr hatten, die sind ja eigentlich von den Verträgen oder Kreditverträgen, die wir in den letzten Jahren zu niedrigen Zinsen abgeschlossen haben, das sind ja die Zuflüsse. Also bis sich das in den Zinserträgen bemerkbar machen wird, wird das noch ein bisschen dauern. Und bis dahin, das ist eben bei allen Banken eben die Herausforderung, in diesen Zeiten, wie kann ich die Einlagenzinsen noch anpassen, weil die Erwartung von den Kunden und Kunden ist es da. Und wo ich aber noch keine Zinserträge aus den höheren Zinsverträgen habe. Also das müssen wir gut jetzt miteinander austarieren.
Spüren Sie denn da den Druck? Weil tatsächlich preschen ja dann doch ein paar Neo-Digitalbanken einige Akteure vor. Wir haben jetzt, just hat die erste Bank, auch so eine Zweigniederlassung einer großen spanischen Bank, die 3% beim Tagesgeld geknackt. Kommt das bei Ihnen an der Kundenfront? Weil die effektive Verzinsung von Einlagen klebt ja, glaube ich, deutschlandweit immer noch bei ungefähr 0,1, 0,11% waren es, glaube ich, laut letzten verfügbaren Daten. Oder ist den Kunden das einigermaßen gleichgültig, weil sie über die 10 Jahre dran gewöhnt worden sind? Auf Einlagen gibt's nichts. Und da frage ich auch bei der GLS nicht nach. Sagt mal, wann zahlt ihr denn jetzt endlich auch mal 1%?
Also gleichgültig würde ich nicht sagen. Vor allem ist die Kombination mit den steigenden Inflation. Also das ist eben so ein bisschen die Gemengelage, dass man nicht nur sagt, die Zinsen steigen und was passiert eigentlich mit meinen Einlagen, gibt es da nicht. Ich glaube, das wäre noch gut gegangen. Aber wenn man sagt, also die Inflation ist auch noch da und es passiert, also was passiert mit meinem Geld, wird er entwertet und so weiter. Die Sorgen haben die Menschen. Wir haben uns auch vorgenommen, dass wir die Zinsen auf der Einlagenseite auch anheben werden. Also in Bezug auf Festgelder oder Kündigungsgelder, Sparbriefe. Das sind die Themen, die wir auch jetzt die Zinsen anheben werden. Nicht bei Sichteinlagen, also nicht bei Giro oder nicht bei Tagesgeldkonten, aber eher bei langfristigen Geldern werden wir die Zinsen auch anheben.
weil sie auch Einlagen gut gebrauchen können oder weil sie sagen, die Leute, die das Geld bei uns haben, die sollen uns treu bleiben?
Sowohl als auch.
Sie hatten es eben schon angesprochen, das Geschäft, was Sie 2022 gemacht haben, da sticht bei der Kreditneuvergabe und auch bei dem Volumen doch heraus. Kreditvergabe, Wohnen, Neuvergabe plus 28%, Kreditvolumen, Wohnen plus 27%. Die naheliegende Frage, der Markt hat ja doch einen ganz massiven Einbruch gesehen für Immobilienneukredite im letzten Jahr. Wie haben Sie es denn da geschafft, in dem Umfeld das Bestandsvolumen um 27% zu steigern? Das Geheimrezept müssen Sie uns mal verraten.
Also ich glaube, dass wir sehr früh angesetzt haben, dass wir uns das sehr gut angeschaut haben. Wir haben ein Kompetenzcenter aufgebaut, wo es um das Ganzheitliche geht. Also sowohl, dass man sich anschaut, wie können wir nachhaltig bauen, also nachhaltige Rohstoffe. Da haben wir auch eine Koalition Holzbau ins Leben gerufen, wo wir in einem Netzwerk Immofilien sind. Also das versuchen wir mit dem ganzen Ökosystem gemeinschaftlich Themen voranzubringen. Wir schauen aber nicht nur auf die ökologische Bauweise, sondern auch auf die soziale Bauweise. Das heißt, das, was wir finanzieren, ist eher genossenschaftliches Wohnen. Und da liegen wir auch durchschnittlich so um die 11% unter dem Mietspiegel des jeweiligen Viertels. Also das sind so Themen, die einfach eine Zukunft haben und auch eine Begleitung brauchen und die wir sowieso von uns aus so sehen und auch diese Entwicklung unterstützen wollen.
Stichwort Zukunftsfähigkeit, da frage ich mich schon, die GLS hatte ja lange Zeit ein echtes Alleinstellungsmerkmal als transparente sozial-ökologische Bank, die die Verwendung von Geld genau offenlegt. Treibt sie da als Vorstandsvorsitzende mal die Sorge um, da das Wasser abgegraben zu bekommen von Wettbewerbern, weil dieser Gedanke, das Geld muss sozial-ökologisch vernünftig und transparent angelegt werden, insbesondere dann, wenn die Kunden das wollen, ja, dass die Konkurrenz das einfach auch betreibt. Also eine ganz große Direktbank, die ja knapp 10 Millionen Kunden hat, kündigte das letztens auch schon an. Also wir kommen dann auch mal mit dem grünen Girokonto um die Ecke. Das Thema wird ja ganz massiv von Asset Managern, von Banken besetzt auch. Geht Ihnen da das Alleinstellungsmerkmal möglicherweise verloren?
Als Sie das jetzt so beschrieben haben, hatte ich so ein schönes Bild vor Augen. Wenn jetzt alle Banken so wirtschaften würden wie die GLS Bank, wie unsere Welt aussehen würde. Das wäre schön. Also daher begrüße ich jede Bank oder jede Finanzinstitut, was sich auf den Weg macht oder das auch ernst meint und auch so ernst umsetzt, sehr, sehr, sehr. Und ich glaube, diese Denkweise in Konkurrenz und so weiter, ich glaube, das ist auch eine Vergangenheitsdenke, würde ich sagen. Die Herausforderung, die wir haben, da braucht es mehr Kooperation, mehr Gemeinsames und viel mehr Kräfte bündeln, das, um die Herausforderung auch zu schaffen. Und Geld spielt eine sehr wesentliche Rolle, was finanziert wird und wohin, welche Entwicklungen befördert werden. Und das finde ich, je mehr Banken sich auf den Weg machen, umso schöner wird es. Das sehe ich leider nicht sehr ambitioniert. Das ist eher so mein Schmerz. Nicht, dass es viel mehr Banken sich auf den Weg machen, sondern dass sie vielleicht nicht sehr ambitioniert machen. Im Moment nehme ich das eher so als schöne Werbesprüche und Transparenz habe ich noch nicht erlebt. Also das fände ich eigentlich das allererste, dass man sagt, wir sind transparent und zeigen, wo das Geld wirkt. Mit allen schönen und nicht so schönen Seiten. Also wenn wir uns auf den Weg der Transformation machen, werden Unternehmen geben, die noch nicht so zu 100% mit erneuerbaren Energien wirtschaften oder noch nicht so irgendwie zu 100% biologische Nahrungsmittel herstellen, dann müssen wir sich sagen, okay, wir sind ehrlich und Unternehmen, die wir begleiten, sind gerade mal 40% mit erneuerbaren Energien wirtschaften, aber die machen sich auf den Weg und wir begleiten sie. Oder wir stellen konventionelle Landwirtschaft in biologische Landwirtschaft und da muss man auch das ganz offen kommunizieren und sagen, ja, weil wir es ernst meinen. Und deswegen begleiten wir diese Unternehmen. Also da braucht es viel mehr Transparenz und viel mehr Kommunikation.
Wo ist denn aus Ihrer Sicht der Flaschenhals im Moment? Gibt es zu wenig Mittel, um ökologische Projekte, nachhaltige Projekte zu finanzieren? Oder gibt es, das Argument höre ich ja häufig, einfach zu wenige Projekte, die tatsächlich hinreichend die Kriterien erfüllen? Genug Geld wäre da, aber es mangelt an Projekten.
Also wahrscheinlich, das ist je nach Branche immer unterschiedlich. Bei erneuerbaren Energien merken wir, dass diese lange Genehmigungsverfahren einfach die Hürde ist. Dass es sehr lange dauert, bis ein Projekt zustande kommt. Man redet von 5 bis 7 Jahren. Also da braucht es ganz andere Genehmigungsverfahren und ganz andere Flächen, die wir zur Verfügung stellen. Und auch den Einbezug der BürgerInnen und Bürger braucht es da, NGOs. Also das, was ich vorhin auch angesprochen habe, alleine sich auf den Weg zu machen, wird es immer schwieriger, wenn wir die Geschwindigkeiten brauchen, sondern wir müssen unterschiedliche Stakeholder quasi mit einbeziehen und mit denen gemeinsam die Projekte realisieren. Und bei Wohnen, wie gesagt, da braucht es natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, um zu sagen, wie kann ich mal schnell vielleicht auch für MieterInnen möglich zu machen, dass sie PV auf Dach hinkriegen können. Also da, ich glaube, je Branche muss man sich das angucken und gemeinsam mit der Politik sich das anschauen und sagen, wo können wir es schneller, effizienter machen.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelernt, es geht einem immer so der Satz Vorstandsvorsitzende, CEO, so leicht von den Lippen, aber Sie sind formal die Vorstandssprecherin der GLS Bank und es scheint Ihrem Haus auch recht wichtig zu sein. Was ist denn da der Hintergrund?
Wir sind in unserem Team sehr gut aufgestellt. Also zurzeit sind wir zu 5. Demnächst wahrscheinlich, wenn Christina Opitz auch altersbedingt die Bank verlassen wird, sind wir zu 4. Und wir sind sehr divers und unterschiedlich und gut aufgestellt. Und unser Ziel ist, dass wir in 2 bis 3 Jahren auch keine Vorstandssprecherin, auch keine Vorsitzenden haben, sondern ein kollegial geführtes Unternehmen sind, sodass wir unsere Verantwortlichkeiten und Rollen so klar definiert haben, dass wir auch im Vorstand ohne eine Spitze oder ohne Vorstandssprecherin eine herausragende Rolle irgendwie unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz neu in der Bankenlandschaft. Das müssen wir erstmal lernen, wie das geht. Und daher brauchen wir die Zeit bis dahin. Und bis dahin habe ich mich eben auch zur Verfügung gestellt, diese Rolle auszufüllen.
Meine abschließende Frage ist üblicherweise, dass ich unseren Gast um eine Sensibilisierung bitte. Welches Thema, glauben Sie denn, hat noch nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient?
Also wesentlich finde ich das Thema der Transparenz, weil Transparenz auch Vertrauen schafft. Und damit wir die BankerInnen viel mehr Vertrauen auch genießen können, brauchen wir transparente Geschäfte. Das heißt, je transparenter ich über die Wirkung des Geldes auskunftsfähig bin, umso größer könnte auch das Vertrauen sein.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.